NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Oktober 480 vor Christus. Das Ende der Schlacht bei Salamis.
Also Athen liegt ja hier.
Griechenland.
Wir gucken gen Süden.
Nordöstlich von Athen.
Gen Westen ist die Attische Bucht und gen Osten ist die Euboäische Bucht, also die Bucht zwischen Attika und Euboea.
Pendeli, einer der drei großen Berge, die Griechenlands Hauptstadt umgeben.
Saronikos Kolpos ist die Bucht zwischen Attika und Peloponnes.
Auf dem 1108 Meter hohen Gipfel stehen Reisende. In der Antike wurde hier Marmor gewonnen und zur Akropolis transportiert. Für den Bau des Parthenon. Kristalliner Kalkstein, weiß wie Schnee.
Marathon ist hier unten, ja, direkt.
Die drei Reisenden lassen ihre Blicke schweifen. In die Ebene, gen Attika, auf die Millionenstadt Athen.
Oh, da hinten halt sind Salamina zum Beispiel.
Eine kleine Insel im Saronischen Golf. Vor der Küste Attikas.
Die Schlacht bei Salamis, 480 vor Christus, wo die Athener Flotte die Perser unter Xerxes geschlagen hat.
Also Athens Sieg ist vorsichtig, also war es der Sieg der alliierten griechischen Flotte, an dem Athen einen großen Anteil hatte.
Sebastian Schmidt-Hofner, Professor für alte Geschichte, Universität Tübingen. Autor des Buches Das klassische Griechenland, der Krieg und die Freiheit.
Vielleicht ist aber die Formulierung Athensi gar nicht so schlecht, weil es schon eine der zentralen Folgen zeigt, dass durch diese Schlacht die Perser die Offensive zur See verloren.
Es war in den letzten Septembertagen. Athen brannte, das Heiligtum auf der Akropolis war verwüstet. Die Flotte von Xerxes, dem persischen Großkönig, kämpfte gegen die Schiffe der griechischen Bündnispartner.
Es wird gesagt, dass der Xerxes sich einen Thron stellen lassen hat auf dem Berg Eraleo. Und Eraleo müsste dieser Berg sein, den wir so hier geradeaus sehen. Dann saß er oben auf dem Thron und sah, wie seine Flotte verlor. Unter dem Athener Staatsmann Themistokles.
Die Schlangenhaut.
Die sind nicht ganz verkauft.
Tichos tritogeni xylinon, vivi evriopasevs.
Themistokles kriegt natürlich das berühmte Orakel im Vorfeld der Schlacht. Lass hölzerne Mauern entstehen um die Stadt. Und Themistokles deutet es um und sagt, keine Mauern, sondern das Holz bezieht sich auf die Schiffe.
O thi Salamis.
Vinzenz Brinkmann, Leiter der Antikensammlung im Frankfurter Liebighaus. Herausgeber des Katalogs zur gleichnamigen Ausstellung. Athen, Triumph der Bilder.
Also er deutet dieses Orakel in genialer Weise. Sonst hätte man die Schlacht bei Salamis nicht so in der Form für sich gewinnen können.
Mit göttlichem Segen und irdischen Ressourcen ließ der Staatsmann Themistokles die Kriegsflotte aufrüsten. Finanziert aus den staatseigenen Silberbergwerken. Rund 150 Schiffe wurden gebaut, sogenannte Trieren, Dreiruderer. Das heißt, im Rumpf auf drei Stockwerken verteilt saßen 170 Ruderer. Modernste Kriegstechnik, vermutlich in Phönizien entwickelt. Schnell, wendig, leicht. Die Waffe am Bug, ein spitzer Metallsporn, der sich in feindliche Schiffswände bohrte.
Salamis, nicht so sehr hasst das Ohr, wie den Namen zu hören. Oh, wie mir schwarz wird vor Augen, denke ich an Athen.
Die Perser, 472 vor Christus. Eine Tragödie des griechischen Dichters Aischylos, die am Hof des persischen Großkönigs spielt.
Überall Schiffswracks, blutige Leiber.
Aischylos selbst kämpfte als Soldat in der Seeschlacht, auf der Seite der griechischen Alliierten. 10 Jahre später vollendete er sein Stück. Neben den Historien von Herodot gilt die Tragödie Die Perser als eine der wichtigsten Quellen über die Schlacht von Salamis.
Geschlagen sind wir vom Schicksal, das eine Ewigkeit dauern wird.
Man inszeniert eine Empathie für den Feind, um den Feind jämmerlich erscheinen zu lassen. Also ein Großkönig, der nach Hause kehrt und seiner Mutter weinend erklärt, dass er verloren hat. Es geht darum, im Vordergrund eine Empathie zu inszenieren, aber im Hintergrund eine Aussage zu lancieren, nämlich die Niederlage der Perser.
Und schon traf ein Zuruf das Ohr. Söhne der Griechen, befreit unser Heimatland.
Und in dieser Erinnerung spielt nun eben die Deutung dieses Geschehens im Sinne eines Freiheitskrieges eine ganz zentrale Rolle. Und für diese Deutung nun ist Aischylos eine der ersten und frühesten Quellen.
Eine Erinnerungskultur, die sich vornehmlich aus griechischen Quellen speist. Zeugnisse der Gegenseite sind verloren. Bis auf Inschriften an Palastwänden in Persepolis und Susa.
Was man mit einiger Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Schlacht dadurch zustande kam, dass die persische Flotte nachts einen Angriff auf die auf Salamis lagernde griechische Flotte unternahm, der ein Überraschungsangriff werden sollte. Die Griechen waren alarmiert und so kam es dann in dieser Engstelle zu der Seeschlacht. Das Einzige, was man weiß, dass offenbar es den griechischen Schiffen gelang, die zahlenmäßig überlegene Flotte manövrierunfähig zu machen.
Die Schlacht ging in die Geschichte ein, als ein glanzvoller Etappensieg innerhalb der Perserkriege. Ein Jahr danach waren die Invasoren aus Europa vertrieben. Die Schlacht wurde zur Marke. Im Laufe der Jahrhunderte erwuchs aus ihr eine rhetorische Figur. Ein Sinnbild für den Gegensatz von Ost und West, von Asien und Europa. Da Despotie, hier Demokratie. Da Knechtschaft, hier Freiheit. Welthistorische Siege, so bezeichnete Georg Wilhelm Friedrich Hegel jene Schlachten bei Marathon, in den Thermopylen, Salamis, Plataeae. In seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte.
Sie haben die Bildung und die geistige Macht gerettet und dem asiatischen Prinzipe alle Kraft entzogen.
Ein vertrauter Gedanke, der bis heute wirkt.
Erst kürzlich ist noch ein Buch erschienen, das den Titel trägt The Battle That Saved Greece and Western Civilization. Also die Schlacht, die Hellas, Griechenland und die westliche Zivilisation rettete.
Wir Europäer haben uns natürlich auf diese Schlacht Salamis als ein Topos geworfen. Seit Herodot bauen wir diese Schlacht von Salamis aus als ein Fanal für die Überwindung einer Gefahr aus dem Osten.
Athen war Teil einer Allianz aus rund 30 Polis, Stadtstaaten Süd- und Mittelgriechenlands, wie Sparta, Korinth, Ägina, Eretria. Keine Freundschaft trieb sie in den Bund, sondern pures Kalkül. Die rund 500 Schiffe der Bündnispartner trafen auf die vielleicht doppelt so starke Vielvölkerflotte des persischen Großkönigs.
Also man hörte da bestimmt Kommandos auf Altpersisch, man hörte Kommandos auf Phönizisch, man hörte Kommandos auf Ägyptisch und man hörte dann ganz viele Kommandos auf Griechisch. Und zwar auf beiden Seiten, weil auf Seite der Perser auch ein sehr großes griechisches Kontingent, nämlich das Kontingent der kleinasiatischen Untertanen, auch der zypriotischen Untertanen der Perserkönige fochten.
In den Historien von Herodot ist zu lesen, dass die kleinasiatischen Stadtstaaten ihrem König gegenüber loyal handelten. Herodot selbst stammte aus Kleinasien, aus der Stadt Halikarnassos, dem heutigen Bodrum. Er war Ionier, ein griechisch sprechender Bewohner im Persischen Reich. Zwei Generationen nach der Schlacht beendete Herodot sein Werk Historien und begründete die Geschichtswissenschaft. Herodot war ein Reisender, sowohl in Europa als auch im Orient. Er kannte das Persische Reich, kannte die 2700 Kilometer lange Königsstraße zwischen West und Ost, zwischen Sardes und der persischen Residenz Susa.
Also, dann fangen wir hier an.
Gut ausgebaute Wegenetze und eine hochentwickelte Bürokratie zeichneten das persische Großreich aus. Der König verlangte unbedingten Gehorsam, tolerierte aber Kultur, Sprache, Religion der unterworfenen Länder. Königliche Statthalter regierten weitestgehend selbstbestimmt. Die Ordnung galt als gottgewollt. Auch die Unterwerfung fremder Reiche, wie das der Lyder in Kleinasien. Seit dem 6. Jahrhundert gehörte der griechische Siedlungsraum an den Westufern Kleinasiens zum Persischen Reich. Griechen standen in persischen Diensten, regierten als Tyrannen die Städte. Im Jahr 499 vor Christus rebellierten Mitglieder der Oberschicht der ionischen Städte gegen die lokalen Stadtherren. Athen und Eretria unterstützten die Aufständischen.
Also der ionische Aufstand 499, verbunden mit bösen Taten nach der damaligen Genfer Konvention. Nicht? Man hat in Sardes die Tempel, also die Kultureinrichtungen innerhalb des persischen Kulturraums zerstört.
5 Jahre später war der persische Friede hergestellt und die Ordnung optimiert. Sämtliche Tyrannen wurden abgesetzt und Demokratien eingeführt. So steht es bei Herodot.
Herodotos, Historie.
Doch was ist mit den Unterstützern Eretria auf Euboea und Athen in Attika?
Das ist ganz sicher verpflichtend für das Selbstverständnis und für das Machtgehabe des persischen Großkönigs, dass er einen solchen Frevel nicht auf sich sitzen lässt.
490 zogen die Truppen des persischen Großkönigs Darius am Hellespont entlang, gen Süden, zerstörten Eretria und erlebten bei Marathon eine Niederlage.
Die Schlacht von Marathon wird dadurch sozusagen zur ersten großen Schlacht dieses panhellenischen Freiheitskrieges.
Nach Darius Tod trat sein Sohn Xerxes die Nachfolge an. 480, 10 Jahre nach der Schlacht bei Marathon, zog der junge Großkönig wie sein Vater am Hellespont entlang, brandschatzte Athen und sammelte seine Flotte in einem Hafen unweit der Insel Salamis, auf der sich das attische Landheer zurückgezogen hatte.
Das erste Motiv des Xerxes war, dass er das fortsetzt, was schon sein Vater Dareios begonnen hatte, nun die südliche Balkanhalbinsel dem persischen Großreich einverleiben wollte.
Sebastian Schmidt-Hofner.
Eine Rolle spielte sicherlich auch, dass die Ideologie dieser Universalherrschaft den Großkönig auch unter Handlungszwang setzte. Er musste beweisen, dass er diese Universalherrschaft durchsetzen konnte.
Ich denke wirklich, dass Dareios und dann auch Xerxes einfach in der Pflicht waren, einen Rachefeldzug zu verüben.
Vinzenz Brinkmann.
Und das tun sie. Sie zerstören Eretria 490 und sie zerstören Athen 480. Damit haben sie ihren Job gemacht.
Aus persischer Sicht war die Seeschlacht bei Salamis vielleicht ein Randereignis an der Peripherie ihres mächtigen Reiches. Aus der Perspektive des Hellenenbundes war die Schlacht ein Triumph.
In Richtung Westen kommt man auf das Heiligtum von Delphi.
Die Gedenkkultur wurde reicher. In Delphi, Sparta, Athen. Tapferkeitsmonumente entstanden, Siegesepigramme, Heldendichtungen. Athen erlebte seine größte Blüte, dank geschickter Politik und einer Künstlerelite, die die Polis anzog. Die Beziehungen zum Persischen Reich entspannten sich. Persien war in, war ein Sehnsuchtsort.
Die Perser waren große Unterstützer für andere griechische Stadtstaaten, war ein großer verlässlicher Partner. Die Perser waren auch so ein bisschen das, was heute die Amerikaner für Europa sind. Nicht? Also eine ganz starke externe Macht, die sehr stark mit Geld operiert hat. Das Ex-Oriente Lux, wie man immer gesagt hat. Nicht? Aus dem Orient kommt das Licht. So haben die Griechen das gesehen.
Zurück auf der Pendeli, auf der antiken Trasse zwischen Marmorsteinbruch und Akropolis.
Hier, kommt her, eindeutig, kommt her.
Eine Einlassung im Stein, rund 2400 Jahre alt.
Wow.
Dort standen die Arbeiter, legten Seile um die Holzpflöcke, regulierten die Geschwindigkeit des Schlittens, auf dem grob behauene Marmorblöcke lagen. Baustoff für den Parthenon.
2000 Jahre.
Das haben sie da oben auch wahrscheinlich erst freigelegt, lieber.
Ja, ja.
Attika, 480 vor Christus. Am 2. Oktober galt die Schlacht als beendet.
Das liegt daran, dass es eine Notiz bei Herodot gibt, nach der Xerxes den Rückzug antrat zum Zeitpunkt einer Sonnenfinsternis. Die kann man nur berechnen und kommt dadurch auf den 2. Oktober. Aber die Schlacht sozusagen fand eben einige Tage vorher statt.
Und wenn die Schlacht anders geendet hätte?
Was sicherlich nicht eingetreten wäre, wäre die dominante Rolle Athens. Und eine interessante Frage ist, ob sich dann auch jene Form der kritischen Geschichtsschreibung, die wir bei Herodot zum ersten Mal greifen können, zustande gekommen wäre.
Wer glaubt, dass das ein mentaler Sprung ist, ein Sprung der Unabhängigkeit, eine Freisetzung von intellektuellen Kräften durch das Gefühl, wir haben sie besiegt, der liegt, glaube ich, falsch. Durch die Abgrenzung gegen die Perser gibt es nicht einen Hauch einer Identitätsstiftung. Ganz im Gegenteil, die Griechen als Kulturnation hat man sich ganz stark angelehnt an den Orient. Liebevollst.
Direkt dahinter, wirklich Luftlinie, ist der Parthenon.
Die Straße ist kerzengerade. Vom Steinbruch bis Richtung Stadt.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an die Schlacht bei Salamis, die am 2. Oktober 480 vor Christus zu Ende ging. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.